Personal- und Altersvorsorge geben, wie das bisher bei der LFKA der Fall war. Wie auch die Kommunalen Spitzenverbände in der Anhörung der Enquetekommission aufgeführt haben, gehören diese Gelder direkt in das Feuerwehrwesen investiert und nicht in die begleitenden Maßnahmen des Landes. Also auch hier die klare Forderung der Freien Wähler, Finger weg von der Feuerschutzsteuer bei der Finanzierung und Umsetzung des Landesamtes. Zu der geplanten Einstufung der leitenden Führungspositionen einer oberen Landesbehörde möchte ich an dieser Stelle noch nicht weiter eingehen. Aber wir wissen ja, das wird an der Basis alles kritisch beäugt, wenn es dann heißt, nachher sind da wieder mehr Häuptlinge als Indianer. Zum Abschluss gestatten Sie mir aber noch den Hinweis, die jetzt vorgelegten 11 Änderungen des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, die sich allesamt lediglich auf den sprachlichen Ersatz von ADD und LFKA hin zu LABK, sprich Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz beziehen, lässt ja noch eine Reihe von Hausaufgaben offen. Das Brand- und Katastrophenschutzgesetz bedarf ebenfalls noch einer ganzen Reihe an Fortschreibungen und Klarstellungen. Ich erinnere an die Paragraphen 6, 7, 24, 27 und so weiter und so weiter. Hier verweise ich auf die Anhörung der Experten in der Enquetekommission. Insofern werden wir die weiteren Beratungen des Gesetzes auch kritisch begleiten und ich freue mich schon auf mögliche Anhörungen von Experten in diesem Rahmen.
Und jetzt hat der fraktionslose Abgeordnete Frisch das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die höchste und wichtigste Aufgabe eines Staates ist es, das Leben der ihm anvertrauten Menschen zu schützen. Diese Aufgabe sind die Landesregierung und ihr unterstellten Behörden bei der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 nicht gerecht geworden. 135 Personen sind ums Leben gekommen, Tausende haben ihr Hab und Gut verloren, die Infrastruktur wurde nahezu vollständig zerstört. Bereits im Vorfeld der Flut gab es schwerwiegende Versäumnisse. An den Katastrophentagen selbst hat man in entscheidenden Punkten versagt und auch in den Wochen danach wurden unverzeihliche Fehler gemacht. Das alles hat der Untersuchungsausschuss in über zweijähriger akribischer Arbeit aufgeklärt. Nichtsdestotrotz bestreitet die Landesregierung ihre Verantwortung für die schrecklichen Folgen der Flut. Niemand, so in Narrativ, habe wissen können, dass sich Flutkatastrophen wie 1804 oder 1910 wiederholen könnten. Man sieht keine eigene Zuständigkeit und zeigt mit dem Finger auf andere. Zudem hat die Ministerpräsidentin immer wieder betont, Rheinland-Pfalz sei im Katastrophenschutz gut aufgestellt gewesen. Darauf habe sie sich uneingeschränkt verlassen können und deshalb habe sie selbst in der Flutnacht keine Veranlassung gesehen, irgendetwas zu tun. Dass dies eine folgenschwere Fehleinschätzung war, für die sich Frau Dreyer bis heute nicht entschuldigt, geschweige denn Verantwortung übernommen hat, ist nicht nur durch die schrecklichen Ereignisse im Ahrtal offenbar geworden. Es wird auch an dem heute vorgelegten Gesetz deutlich, Herr Innenminister. Die geplante Einrichtung des Landesamtes wird von Herrn Ebling als Neuaufstellung des Katastrophenschutzes angekündigt. Es soll alles besser werden. Aber warum muss alles neu und besser werden, wenn es doch bisher schon so gut war? Nein, meine Damen und Herren, nichts war gut und nichts ist gut. Selbst in den 3 Jahren nach der Flut hat sich wenig Konkretes getan. Nach wie vor fehlen zahlreiche Alarm- und Einsatzpläne, andere sind nicht mehr aktuell. Das gilt übrigens auch für den Kreis Ahrweiler. Bekanntlich gab es hier über 40 Jahre hinweg keinen Alarm- und Einsatzplan Hochwasser, was angeblich niemandem aufgefallen ist, aber verheerende Folgen in der Flutnacht hatte. Laut Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage hat die ADD im Oktober 2021 die Aufgabenträger angeschrieben und um Auskunft gebeten, inwieweit sie ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen sind. Im April 2022 und im Juni 2023 wurden sie dann zu einer ausführlichen Stellungnahme aufgefordert und gefragt, wann mit der Vorlage des Planes zu rechnen sei. Im Dezember 2023, dem Zeitpunkt der letzten Nachfrage, gab es ihn immer noch nicht. Mindestens 2,5 Jahre hat es die Landesregierung also nicht geschafft, diesen lebensrettenden Plan auf die Beine zu stellen. Und das nach einer Tragödie, der 135 Menschen zum Opfer gefallen sind. Ein unfassbares Versagen. Weitere Beispiele für nach wie vor bestehende Defizite im Katastrophenschutz. Ich habe 5 Minuten.
Sie haben keine 5 Minuten, Sie haben 3 Minuten. Entschuldigung, wir sind hier nicht in Akt. Sie haben 5 Minuten, Sie haben 5 Minuten, Herr Frisch, Sie haben recht.
Bitte nochmal beachten,
Sie haben 5 Minuten, ja, ist alles gut.
Etwas Zeit verloren habe. Weitere Beispiele für nach wie vor bestehende Defizite im Katastrophenschutz. Ein Einsatzmittelregister für die Alarmierung überörtischer Einheiten gibt es bis heute nicht. Auch die Hochwassermeldeverordnung wurde bisher nicht überarbeitet. Die Hochwasserrisikokarten für die A haben immer noch den Stand von 2021 mit HQ Extrem bei 4,15 Meter. Auch eine klare Regelung, wer die Kosten für überörtische Hilfe der Feuerwehren und von Spontanhelfern übernimmt, fehlt unverändert. Und so weiter und so fort. Vieles davon ließe sich mit überschaubarem Arbeitsaufwand beheben. Allerdings würden solche Verbesserungen weitgehend im Verborgenen stattfinden. Minister Ebling konzentriert sich offensichtlich lieber auf Maßnahmen, die ihm in der öffentlichen Wahrnehmung Pluspunkte einbringen. So wie den hier vorliegenden Gesetzentwurf. Mit erheblichem finanziellem Aufwand sollen ADD und LFKA zu einer Behörde zusammengefasst werden, die dann irgendwann vielleicht die Probleme angeht. Natürlich ist eine solche Bündelung von Zuständigkeiten und Kompetenzen grundsätzlich sinnvoll. Andererseits ist die Zusammenarbeit zwischen den betreffenden Institutionen bereits heute in § 6 LBKG geregelt. Aber sie hat schlichtweg nicht funktioniert. Meine Damen und Herren, der ehemalige THW-Präsident Albrecht Brömme hat mit Blick auf die Ahrtal-Katastrophe gesagt, ich zitiere, erst wenn zwischen einer Pegelangabe und einer Hochwasserrisikokarte ein klarer Zusammenhang für alle hergestellt wird, können die richtigen Maßnahmen eingeleitet werden. Zitat Ende. Dass dies und anderes Notwendige mit der Einrichtung eines Stabsraumes und der Zusammenlegung zweier Behörden besser erreicht werden kann als bisher, ist zu hoffen, bleibt aber dennoch abzuwarten. Von der versprochenen Neuaufstellung des rheinland-pfälzischen Katastrophenschutzes sind wir jedenfalls auch 3 Jahre nach der schrecklichen Flut noch weit entfernt. Vielen Dank.
Und jetzt hat der Fraktionsvorsitzende Schmidt.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, der mit dem hier besprochenen Gesetzentwurf angestrebten Bündelung der Zuständigkeiten für den Brand- und Katastrophenschutz ist grundsätzlich zuzustimmen. Die bereits mehrfach vorgebrachten Argumente für die gesetzliche Neuregelung werde ich nicht wiederholen. Stattdessen soll vor dem Hintergrund der Thematik Zivilschutz eine wesentliche Ergänzung vorgetragen werden, nämlich die dringend erforderliche Bereitstellung eines hinreichenden Netzes von Schutzräumen, sprich Bunkern, für den Fall eines Krieges mit Bomben- und Raketenangriffen. Das für diesen Fall angesichts der heutigen extrem angespannten Welt- und auch europapolitischen Situation Vorsorge zu treffen ist, muss hier sicherlich nicht begründet werden. Die nach dem Zerfall des Sowjetimperiums weit verbreitete naive These des US-Philosophen Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte, der fortdauernden Alleinherrschaft des Westens und einem mit dieser einhergehenden Verzicht auf Krieg als Mittel der Politik ist längst zur offensichtlichen Makulatur geworden. Und eigentlich war sie das schon immer. Seit es Menschen gibt, gehören kriegerische Auseinandersetzungen bedauerlicherweise zum Leben unserer Spezies dazu. Diese können allenfalls begrenzt werden. Gegen militärische Aggressionen wie jene von Putins Russland gegen die Ukraine müssen Staaten sich durch eigene Verteidigungsfähigkeit schützen, also für den Ernstfall eine schlagkräftige Armee besitzen. Außerdem braucht es eben auch hinreichend Schutzräume für die Bevölkerung. Beides, unsere Bundeswehr und die Bunkerkapazitäten, wurden in Deutschland unverantwortlicherweise jahrzehntelang erheblich zurückgebaut. Von den insgesamt rund 2.000 öffentlichen Schutzräumen aus den Zeiten des Kalten Krieges gibt es noch 579, die im Kriegsfall nicht mehr als 500.000 Menschen aufnehmen könnten. U-Bahn-Schächte oder auch Tiefgaragen als mögliche Alternativen mal ausgenommen. Nach Angaben des Bundesamtes für Immobilienaufgaben stehen, Zitat, aktuell keine einsatzbereiten öffentlichen Schutzräume zur Verfügung. Auch Verteidigungsminister Pistorius hat sich im März eindeutig für verstärkte Schutzmaßnahmen ausgesprochen und informierte sich dazu eigens in Finnland, dem Musterland in Sachen Zivilschutz. In diesem Aufgabenfeld ist natürlich in erster Linie der Bund gefordert, aber die Länder haben selbstverständlich eine Mitverantwortung. Der Rheinland-Pfälzische Landtag war ja im Zuge einer Informationsfahrt des Ältestenrates, an der ich teilnehmen konnte, schon vom 9. bis 13. Oktober 2023 in Finnland. Nicht zuletzt, um dort einen Eindruck von den riesigen Bunkeranlagen in Helsinki und den großen Anstrengungen in Sachen Bevölkerungsschutz im ganzen Land zu gewinnen. Gerade diese Reiseeindrücke haben mich stark beeindruckt und werfen hier und heute die Frage auf, was daraus 8 Monate später zumindest konzeptionell in Rheinland-Pfalz geworden ist. Damit dieses so überaus wichtige Thema nicht wieder in der Versenkung verschwindet, beziehungsweise der Ignoranz einer schlechten Politik zum Opfer fällt, habe ich heute eine kleine Anfrage auf den Weg gebracht, um der Landesregierung diesbezüglich konkret auf den Zahn zu fühlen. Vielen Dank.
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Vorgeschlagen ist die Überweisung an den Innenausschuss federführend, mitberatenden Rechtsausschuss. Dagegen gibt es keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 11. Antrag der AfD-Fraktion, Besprechung der großen Anfrage, Einladung von Natascha Strobel zur Frauenwerkstatt, Drucksache 18.844 wie 9.179. Für die antragstellende Fraktion spricht der Abgeordnete Paul.
Ja, sehr verehrtes Präsidium, liebe Kollegen, wir müssen noch mal zum Thema politische Gewalt und Extremismus zurückkommen. Und ich möchte Sie mit einigen Daten aus der Chronologie der sogenannten Hammerbande möchte ich Sie in Kenntnis setzen. Juli 2016, ein Ordner einer angemeldeten Kundgebung wird mit einem Hammer traktiert. Das Opfer erleidet schwere Kopfverletzungen, einen Armbruch, mehrere Schnittwunden. Es schwebte eine Zeit lang in Lebensgefahr. Oktober 2018 in Leipzig wird ein Mann überfallen, den die Linksextremisten für rechts halten. Bilanz, Bruch der Kniescheibe, Gesichtsverletzungen. Polizei und Medien sprechen nun von der sogenannten Hammerbande, die der linksextremen Szene zuzuordnen ist. Oktober 2018, mindestens 2 Vermummte prügeln mit Eisenstangen auf einen Mann in Wurzen ein, treten gegen seinen Kopf. Das Opfer erleidet mehrere Brüche der Wirbelsäule, Frakturen in der Kniescheibe sowie 14 Platzwunden. Zeitweilig schwebt das Opfer in Lebensgefahr. Eine Hausdurchsuchung ergibt, dass sich die mutmaßliche Rädelsführerin Lina E. in der Nähe des Tatorts aufgehalten hat. Ich könnte jetzt so weiterkommen, weitere Übergriffe Ihnen mitteilen und schildern, brutale Übergriffe, die vor allen Dingen im Zusammenhang mit der linksextremen Szene in Leipzig-Konnewitz stehen. Vielleicht noch ein trauriger Höhepunkt dieser Gewaltserie, Februar 2023, Anschlagsserie in Budapest. Wen die Hammerbande für rechts hält, wird brutal angegriffen, darunter Touristen und Bürger, die den Weg der Bande kreuzen. Die ungarischen Behörden handeln umgehend und verhaften zahlreiche Mitglieder dieser Gruppe. Die Justiz des EU-Partnerlandes duldet diese politische Gewalt nicht auf ihrem Territorium. Die Mitglieder der Hammerbande werden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Nun sollte man meinen, dass Politik und Medien diese Akte politischer Gewalt, und ich habe nur einige genannt, aus einer ganzen Gewaltserie, parteiübergreifend ächten und als das bezeichnen, was sie sind, verfassungsfeindliche Terrorakte, die entschlossen bekämpft werden müssen. Das müsste man meinen. Nein, nicht in Mainz, nicht in der Staatskanzlei. Sie hören richtig, im Zentrum der Landesregierung trägt Natascha Strobel vor, Ende 23, eine erklärte Sympathisantin der Hammerbande im Rahmen einer sogenannten Frauenwerkstatt. Eine Frau, die sich mit diesen Gewalttätern solidarisch erklärt hat, im Internet nachprüfbar, nachweisbar. Das ist ein Skandal ersten Ranges und muss ganz ehrlich sagen, das stellt einen Tabubruch dar, einen absoluten Tabubruch. Und wenn ich mir die Bilder anschaue, wer bei dieser Frauenwerkstatt anwesend war, unter anderem die Bildungsministerin Hubig, andere Staatssekretäre aus der Landesregierung war stark vertreten. Natascha Strobel forderte auf Social Media dazu auf, die Rädelsführerin Lina E. einfach laufen zu lassen. Ein solidarischer Gruß, der jüngst von einem städtisch finanzierten Jugendzentrum in Bingen nachgeahmt worden ist. Ich habe die entsprechende Anfrage gestellt. Das wird nachgeahmt. Das sind die Vorbilder, die fragwürdigen Vorbilder, die die Landesregierung der Öffentlichkeit und der Staatskanzlei präsentiert. Extremismus, und wir müssen wieder auf diese Definition zurückkommen, Extremismus bedeutet im Kern, wenn ich meine politischen Ziele mit Hilfe von Gewalt durchsetzen will und auch dazu aufrufe, es mit Gewalt durchzusetzen. Das ist Extremismus, das ist die Kernbedeutung, auf die wir zurückkommen müssen und die hier meines Erachtens in fragwürdiger Weise sich offenbart. Extremismus in der Staatskanzlei. Frau Strobel hat auch sonst kein Problem damit, oder hatte kein Problem damit, zur Gewalt für die angeblich gute Sache aufzurufen. Das verrät eine Widmung in einem ihrer Bücher, ihrer Expertin, Referentin, dass man laut Strobel zum Entglasen, das ist die verniedliche Beschreibung politischer Gewalt gegen Sachen, nutzen und verwenden könnte. Das ist ihre Expertin, die in der Staatskanzlei vorträgt. Dass diese Worte beinahe zu Taten geworden sind, Stichwort Frau Strobel, belegt ihre Teilnahme an der Demonstrationen in Wien, Natascha Strobel scharten sich zahlreiche sogenannte autonome Linksextremisten, die gewalttätige Ausschreitungen begangen haben. Gegen Bürger, die sie für rechts hielten und bei denen sie Gewalt ausgeübt haben als für sie legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Ihre Referentin, ihre Expertin im Rahmen der Frauenwerkstatt. Die Landesregierung duckt sich weg. Sie will nichts davon gewusst haben. Sie zeigt kein Schuldbewusstsein. Herr Ebling, ich spreche Sie direkt an. Sie scheinen ja im Gespräch vertieft zu sein. Das scheint Sie ja wenig zu interessieren, wer bei Ihnen, nicht bei Ihnen im Haus, aber in der Staatskanzlei vorträgt. Sie haben jüngst unseren Mitarbeitern einfach mal so pauschal unterstellt, sie würden das Leib und Leben der Abgeordneten gefährden. Einfach mal so pauschal in die Welt geblasen, mittels Pressemitteilung. Vielleicht nicht Sie, aber die Landesregierung und entsprechende mit Ihnen assoziierte Stellen. Es spielt auch gar nicht so eine... Bitte? Naja gut. Das wird uns ja noch mal beschäftigen, Stichwort Mitarbeiterdaten. Gleichwohl gehören Sie einer Landesregierung an, und Sie sind auch mit den entsprechenden parlamentarischen Stellen assoziiert, denen Sie ja übertragen. Das seien Rechtsextremisten, sagen Sie ja, einfach so. Und Sie gehören einer Regierung an, Sie gehören diesem Milieu an, das eine erwiesene Extremistin zu einem Vortragsabend einlädt, eine Sirene der Gewalt. Und da Sie es ja so gerne mit Zitaten haben, möchte ich ein Zitat ergänzen, letzter Satz.
Das ist aber letzter Satz von
letzter
Ihnen, ja.
Satz. Sie suchen den Splitter krampfhaft im Auge des Gegenübers, aber den Balken im eigenen sehen Sie nicht. Die Einladung von Natascha Strobel war ein Skandal, ist ein Skandal und müsste die Öffentlichkeit beschäftigen.
Für die SPD, wenn auch sitzend bei der CDU, spricht der Abgeordnete Haller. Ja.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, zu dieser späten Stunde dürfen wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Ist jetzt die Frage, ob hier jedes Thema immer für dieses große Rund geeignet ist, aber wir sind ja gute Demokraten und dann nehmen wir auch diese Thematik hier entsprechend an. Ich beginne mal mit dem Zitat: Durch ihre Kulturkämpfe fluten die Rechten die Öffentlichkeit mit Unsinn und Ressentiments. Wir müssen lernen, besser damit umzugehen. Das ist ein Zitat von dieser Frau Strobel und ich finde es an der Stelle ganz passend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ansonsten finde ich, ist die große Anfrage, wenn man so nennen will, mit viel Goodwill, umfänglich beantwortet. Ich denke, der Chef der Staatskanzlei sagt noch was dazu, aber ich konnte jetzt keine Beantwortungslücken irgendwo finden. Und mehr gibt es zu dem Fall aus meiner Sicht, und das sage ich hier in aller Deutlichkeit, an der Stelle nicht zu sagen. Ich könnte jetzt noch zahlreiche Zitate bringen, dass Frau Strobel natürlich da auch in ihrem Fachgebiet durchaus auch anerkannt ist, auch international anerkannt ist. Das spare ich mir jetzt alles, weil ich habe immer das Gefühl, Sie machen solche Debatten ja gar nicht, weil es Ihnen um die Sache geht, sondern Sie reden für diese Kamera da vorne, dann machen Sie da wieder irgendeinen kruden Zusammenschnitt und dann freuen sich Ihre Freunde in Russland und China, dass Sie hier ja, die Babo-Nummer abziehen. Aber ganz ehrlich, wir sind hier im rheinland-pfälzischen Parlament und wir sollten uns über Dinge unterhalten, die dieses Land voranbringen und nicht über Ihren, naja, Kram, den Sie für relevant halten. In diesem Sinne wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend.
Zuvor gibt es noch eine Kurzintervention des Abgeordneten Paul.
Ja, also tatsächlich, Sie haben recht, natürlich muss man das der Öffentlichkeit mitteilen, weil an dieser Stelle die Presse eben das nicht macht. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe eben Ihnen diese Taten vorgelesen. Sie haben diese Taten vorgelesen. Und die Hammerbande, also die Bande, mit der sich Frau Strobel solidarisch erklärt hat, ganz klar solidarisch erklärt hat, ja, Frau Demuth, Sie brauchen gar nicht die Augen zu rollen, die hat Menschen zu Krüppeln gemacht. Das war das politische Geschäftsmodell, Menschen mit Hammern zu Krüppeln zu schlagen. Und Sie haben eben lachend dabei geklatscht, das wird die Öffentlichkeit, das muss die Öffentlichkeit wissen, wie Sie mit dem Thema Extremismus umgehen, wenn es Ihnen nicht in die politische Agenda passt. Und das ist das Problem mit Ihnen. Sie sind nicht nur auf dem linken Auge blind. Und wenn der Verfassungsschutz in irgendeiner Weise die Würde der Sachlichkeit ausstrahlen würde, sachlich korrekt wäre, politisch unvoreingenommen wäre, Herr Staatsminister, dann müsste dieser Fall, der sich zugetragen hat in der Staatskanzlei, der müsste im Bereich Linksextremismus zu Buche schlagen, in Ihrem Verfassungsschutzbericht. Das machen Sie nicht, weil Sie offenkundig kein Problem damit haben, Leute einzuladen, die positiv politischer Gewalt gegenüberstehen, die ganz klar sagen, es ist richtig, Menschen zu Krüppeln zu schlagen, wenn ich sie für rechts halte und wenn ich das mache und verurteilt werde, dann kann ich fordern, ja, lass die doch einfach frei. Das ist der Punkt und Sie haben eben tatsächlich dabei lachend alle geklatscht. Wie wollen Sie denn noch glaubwürdig sein beim Thema Extremismus? Wie wollen Sie da glaubwürdig sein beim Thema Extremismus, wenn Sie zu diesen schweren Akten politischer Gewalt lachend klatschen und es auch noch verteidigen, dass eine Extremistin, die sich als Expertin tarnt, hier in der Staatskanzlei vortragen kann? Und es ist wichtig, dass die Menschen draußen erfahren, mit welchen unterschiedlichen Maßstäben Sie hier unterwegs sind, um demokratische Mitbewerber zu diffamieren, aber Extremisten einzuladen und ihnen ein Forum zu geben. Das ist ein Skandal und das sehen auch die Bürger so.
Für die CDU-Fraktion spricht der Abgeordnete Brandl.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen von der AfD-Fraktion, ich will wirklich nicht in Ihrer Welt leben. Ich will wirklich nicht in Ihrer Welt leben. Das muss wirklich anstrengend sein. Es muss anstrengend sein, mit so vielen Verschwörungstheorien, so vielen Dingen umzugehen, dass man täglich sich konstruieren muss, wie sehr einen die Regierung behindert, wie sehr die Regierung einseitig die Neutralität umsetzt, wie sehr sie tatsächlich hier angegriffen werden. Ich glaube, das Leben in Ihrer Blase muss ganz schön hart sein. Ganz schön hart. Und tut mir einfach leid, weil die Realität sieht anders aus. Und wir werden deshalb heute Abend, insbesondere heute Abend, nicht mehr über jedes imaginäre Stöckchen springen, was Sie uns hinhalten. Und deshalb ist für uns diese Aussprache an der Stelle beendet. Vielen Dank.